Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir haben ein politisch aufregendes Wochenende hinter uns, würde ich mal sagen. Hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern mit unserem Nachbarn Österreich. Aber es hat doch wieder was mit Deutschland zu tun, weil zwei Medien, also der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, am Freitagabend für einen riesen Knall gesorgt haben. Wir haben jetzt Montag, das heißt, wir wissen noch gar nicht, was noch alles kommt, aber das Wochenende war turbulent genug und die Reaktionen liegen ja auch schon viele, viele auf dem Tisch. Die ein oder andere durchaus überraschend, gerade auch aus der Ecke der FPÖ und der AfD. Wie schätzt du denn die Situation ein? Hat man sich sowas ausdenken können, wenn sowas als Film mal irgendwie so als Soap-Opera gekommen wäre, hätten wir gesagt, naja, jetzt übertreiben sie aber also doch ein bisschen arg.
Kesses Drehbuch, das wäre, glaube ich, durchgefallen bei Vorlage bei einem Filmproduzenten. Die Wirklichkeit ist oft kurioser, als es jeder Film sein kann. Also dieses Date auf Ibiza, dem ja offenbar viele Kontakte vorausgegangen waren. Es war ja tatsächlich von wem auch immer, von langer Hand geplant. Die FPÖ, den Herrn Strache ganz konkret und seinen sozusagen Adlatus hinters Licht zu führen. Wer auch immer das getan hat, es ist gelungen. Der Spiegel und die Süddeutsche haben das sehr umfassend geprüft, bevor es veröffentlicht wurde. Naja, und was rauskam, ist im Prinzip so eine Blaupause, wie regiere ich als Populist möglichst erfolgreich, also würde ich es mal formulieren. Also man kann da schon weit über Österreich hinausgehen, viel hineininterpretieren, wie mit unserer Demokratie, mit unserer Pressefreiheit, wie leichtfertig da umgegangen wird. Es ging ja unter anderem darum, dass die russische Millionärin, die es ja so nicht gab, aber Herr Strache nahm an, mit derselben zu reden, dass die ja die Kronenzeitung, das auflagenstärkste Medium Österreichs, übernehmen hätte sollen.
Die ja keineswegs der FPÖ feindlich gesehen hat,
muss man auch dazu sagen. Sozusagen noch freundlicher geworden, also eine freundliche Übernahme der Kronenzeitung. Und das ist schon, wenn man sich's auf der Zunge zergehen lässt, auch ein paar Tage später, starker Tobak, der im Prinzip an den Grundfesten der Demokratie sägt.
Aber die AfD in Deutschland sieht es ja durchaus anders. Man sagt, singuläres Ereignis, sagt zumindest Jörg Meuthen.
Wunschvater des Gedanken.
Ja, aber er sagt gleichzeitig auch ja. Also natürlich das, was Strache und Gudenus gemacht haben, das ist verurteilenswert. Aber das kann doch nicht die ganze positive Geschichte der FPÖ sozusagen zum Einstürzen bringen. Und geschweige denn hat es irgendeine Querverbindung zur AfD nach Deutschland.
Naja, das würde ich an Meuthens Stelle wahrscheinlich auch sagen. Aber ist natürlich ausgemachter Blödsinn. Die Geschichte der FPÖ, die ist schon mal ein interessanter Querverweis. Die hat vor allem viel mit Jörg Haider zu tun, den ehemaligen Kärntner Landeshauptmann, der ja auch so seine Geschichten hatte und darüber auch letzten Endes dann gestrauchelt ist. Also die FPÖ ist offenbar ein Sammelbecken gewesen, vielleicht ist es auch noch, für Menschen, die mit zweifelhaften Methoden politisch erfolgreich sein wollen. Die AfD hat mindestens einige Parallelen, wenn es um die Kontakte nach Russland geht, wenn es ums Thema Parteispenden geht. Das ist beileibe nicht nur ein Thema der AfD, um das auch klar darzustellen, machen andere Parteien auch ihre Fehler. Aber da hat die AfD Parallelen und ja, Populisten haben ja diese besondere Gabe, die Koalition mit den Menschen, mit der Mehrheit für sich zu reklamieren und angeblich für diese auch zu sprechen. Und daraus leiten sie halt Dinge ab, die mit unserem demokratischen Verständnis nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Insofern steht die FPÖ für mich pars pro toto und ich kann nur jeden ermuntern, der bei der Europawahl tatsächlich wählt, sich sehr genau zu überlegen, ob er seine Stimme populistischen Kreisen gibt.
Das ist ja im Moment auch so eine Diskussion hier in Deutschland, aber ich denke wahrscheinlich sogar inzwischen europaweit, ob dieses Ereignis die Europawahl nochmal beeinflussen kann, weil es ein Stück weit ja Demaskierung der Rechtspopulisten, der Rechtsnationalen ist. Ja. Ich hatte gestern, habe Anne Will geguckt und ich hatte aber den Eindruck, dass dieses Thema Echokammern noch stärker zum Tragen kommt als je zuvor. Ich glaube, dass Menschen, die das nicht hören wollen und nicht sehen wollen, die schotten auch ab. Also ich glaube, Strache selbst hat 800.000 Facebook-Fans und die Kommentare am Wochenende drunter lesen sich wie ein Horror. wie ein Gruselszenario letztendlich, weil die im Prinzip keinerlei erkennen ist, dass hier was falsch oder hier was falsch gemacht wurde, beziehungsweise dieses Verhalten verurteilungswert ist. Und Jörg Meuthen ging bei Anne Will ja sofort in die Offensive, sagt, die SPD hat so und so viele Beteiligungen an Zeitungsverlagen in Deutschland, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist sozusagen sowieso faul bis in den Stumpf, und hatte dann noch die Statistik dabei, wie viele grünen Politiker bei Anne Will zum Reden kommen und wie viele AfD-Politiker. Mhm. Also das heißt, das ist der Gegenangriff, und man sagt, das ist doch alles gar nicht so schlimm.
Ja, ich glaube schon. Das ist, ist eine Frechheit, so zu argumentieren, weil alles, was du gesagt hast, stimmt, und über alles kann man durchaus kritisch reflektieren. Wie sinnvoll ist es, dass beispielsweise Parteien wie die SPD Medienbeteiligungen halten? Was ist die Gefahr dabei? Ist die Unabhängigkeit einer Redaktion dann gefährdet? Das sind richtige Fragen, über die man diskutieren kann und auch muss, aber es hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass das, was die FPÖ in Österreich, Herr Strache ganz konkret, getan hat, mit keinem rechtsstaatlichen Prinzip in Einklang zu bringen ist. Und was der österreichische Innenminister tut, der auch sein Amt verlassen muss, steht natürlich auch in keinem Verhältnis. Wenn ein Innenminister einer Demokratie, einer westeuropäischen Demokratie mit der Gewaltenteilung Probleme hat, sorry, dann muss er gehen. Also ich erinnere da immer gerne an unser Grundgesetz, da steht am Anfang, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist eine der Ewigkeitsklauseln. Genauso ist die Gewaltenanteilung unantastbar, und da legen Populisten eben Hand an, und das geht nicht, und da ist die Grenze erreicht.
Jetzt ist es aber so, dass die ÖVP, also in Person von Sebastian Kurz natürlich mit der FPÖ ins Bett gestiegen ist. Also ja, deswegen tut sich auch ein Manfred Weber im Moment ein bisschen hart, dagegen zu argumentieren. Mhm. Sebastian Kurz war ja auch gern gesehener Gast bei der CSU und auch bei der CDU. Absolut. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, in Ungarn, Orban war, muss man ja wirklich so sagen, jahrelang auf den Klausuren der CSU, zum Teil auch als Affront gegen Merkel eingeladen. Und heute will man so tun, als hätte das alles keine Bedeutung gehabt. Also will heißen, dieses salonfähig machen der Rechtsnationalisten, der Rechtspopulisten, das hat auch ein Stück weit auch über die klassischen Parteien stattgefunden.
Und heute will man so tun, wie du es zu Recht beschrieben hast, als ob man damit nichts mehr zu tun hätte. Das ist ja genau das, was ich auch unserem sehr geschätzten Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU-Parteichef, noch dazu vorwerfe. Ich kann nicht jahrelang Orban applaudieren bei CSU-Klausuren und mich dann hinstellen und so tun, als ob da nie was gewesen war. Ja, natürlich hat auch die CSU ein Stück weit die Rechtspopulisten mit salonfähig gemacht. Ja, Markus Söder hat sich davon distanziert. Er hat es während des Wahlkampfes zur Landtagswahl in Bayern schmerzhaft erfahren müssen, dass diese Strategie wohl in die Irre geführt hätte. Er hat dann die Kehrtwende geschafft. Und man kann ja nur ganz klar sagen, mach alles, aber geh keine Koalition mit einer rechtspopulistischen Partei ein. Das ist für mich die Lehre aus dem Debakel, das Österreich gerade eben erlebt. Und ich bin sehr gespannt, wie der Kanzler Kurz sich nach der Wahl, die ja Anfang September wahrscheinlich stattfinden wird in Österreich, verhalten wird. Allein für die ÖVP wird es mit Sicherheit nicht reichen. Die braucht einen Koalitionspartner. Es könnte dort wieder eine Neuauflage der ungeliebten Großen Koalition mit der SPÖ geben. Oder aber er legt sich dann doch mit einer scheinbar oder tatsächlich reformierten FPÖ wieder ins Bett. Bin ich sehr, sehr gespannt.
Und bis zu den Wahlen wird weiter eifrig an Verschwörungstheorien, an Dolchstoßlegenden gearbeitet. Also das ist jetzt schon absehbar. Es war ja auch bei dem Rücktritt von Strache, also wenn man sich das mal im Fernsehen angesehen hat, die Pressekonferenz, es war ja im Prinzip eher ein Angriff auf die Medien, als dass er wirklich in Demut oder also Abbitte leistete bei seiner Frau, weil er ja, wer das Video gesehen hat, ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt hast, ich habe mir so ein paar Szenen angeschaut, ist ja wirklich zum Brüllen, wie er mit so einem eng anliegenden T-Shirt und seinem Wodka Red Bull durch den Raum schreitet, immer die Kippe in der Hand.
Für Leitflügel.
Das kann man in dem Fall wirklich so sagen. Also beste Werbung für den Herrn Franisch. Also genau. Ja. Also ein bisschen lächerlich ist das schon, und jetzt so zu tun, als wäre das absoffene Geschichte, glaube ich, ist der Standardbegriff, der im Moment durch die Welt geistert. Da muss es einem schon ein bisschen Angst werden, finde ich, weil ganz ähnlich läuft ja das Programm in Deutschland dann schon ab. Also immer, wenn die AfD bei irgendwas erwischt wird, wird es als singuläres Ereignis. Das ist was, muss man mal drüber hinwegsehen, lasst mal alle Neune gerade sein. Also das sind doch alles die Dinge, die in Deutschland ganz genauso ablaufen, aber scheinbar auch ganz gut funktionieren. Und das ist doch das, was uns ein bisschen Sorge bereiten muss. Und mir ist nicht ganz klar, wie man dagegen wirklich richtig ankämpfen kann.
Wir können dagegen überhaupt nicht richtig ankämpfen, ist ja vielleicht gar nicht unser unser Job. Wir können darauf hinweisen, was tun solche Parteien, wie tun sie es, und die Entscheidung muss tatsächlich die Wählerin, der Wähler an der Wahlurne treffen. Und ja, wenn es weiterhin Menschen gibt in Deutschland, die 10, 13 oder 15% stark der Meinung sind, wir brauchen eine rechtspopulistische Partei. Gut, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Die denken dann entschieden anders als ich. Ich wäre froh, wenn wir die nicht in solcher Stärke hätten in allen Landesparlamenten, in allen 16 und im Bundestag, weil ich glaube, dass es unserer Demokratie schadet. Aber die Entscheidung muss jeder für sich treffen.
Und du glaubst,
kann unsere ja Demokratie verbieten?
Na, das kannst du natürlich nicht. Wollen wir ja auch nicht.
Das sind ja Parteien, die, muss man auch immer sagen, die demokratisch legitim sind.
Ja,
die,
genau.
Die bewegen sich ja auf dem Boden dieses Grundgesetzes.
Will heißen, du bist auch nach wie vor der Ansicht, das muss eine Demokratie aushalten können?
Ja, absolut. Also ich bin der Letzte, der die AfD verbieten wollen würde. Würde ich für einen Grundfehler halten. Da kann man bei der NPD drüber diskutieren. Da geht es dann wirklich um die Grenze zwischen populistisch und extremistisch, zwischen nationalgesinnt und nationalistisch. Da finde ich schon nochmal eine andere Schmerzgrenze, wo es auch um ein Parteienverbot gehen kann. Aber ansonsten gilt der schöne Satz, auch der aus dem Grundgesetz. Es feiert Geburtstag dieser Tage, deswegen kann man es mit Fug und Recht zitieren. Die Parteien tragen zur politischen Willensbildung bei. Das tut die AfD garantiert auch.
Der staatstragende Kommentar von Michael Husarek.
Absolut.
Weil ich muss ja jetzt irgendwann mal die Kurve bekommen. Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir heute weniger besprechen wollen. Und jetzt ist wirklich, ist es schwierig nach so einem großen Thema, das wirklich über uns allen schwebt, das uns, glaube ich, schon alle als Journalisten, aber auch als ganz normale politisch interessierte Menschen schon bewegt und umtreibt. Vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte über die Kollegen vom Spiegel und von der Süddeutschen Zeitung, die ja zum Teil sich jetzt auch den Vorwurf gefallen lassen müssen, ob es korrekt gewesen wäre, dieses Video zu veröffentlichen. Ich glaube, der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat ja gesagt, das geht gar nicht. Ja. Also da ist die Privatsphäre des Menschen steht da über den Dingen.
Es ist ein totaler Blödsinn. Aus meiner Sicht, ich bin kein berufsmäßiger Datenschützer, aber kenne mich ein bisschen mit Presserecht aus. Es gibt eine Abstufung von Personen, die Personen der Zeitgeschichte, absolute und relative, und der Vizekanzler einer Republik ist mit Sicherheit eine solche Person der Zeitgeschichte. Und was die Kollegen von Spiegel und Süddeutscher getan haben, ist ja nicht die Videosequenzen in Gänze zur Verfügung gestellt für die Öffentlichkeit, sondern sie haben ausgewählt. Sie haben die Sequenzen ausgewählt, wo es um politische Dinge, die unter Umständen illegal sein könnten, geht. Wir wissen das noch nicht, es gibt ja keine juristische Überprüfung. Es gibt Anzeigen, aber natürlich haben die Gerichte da sich noch nicht damit befassen können. Das haben sie getan und die Entscheidung ist korrekt. Die Zeitungen und die Zeitschrift Spiegel Süddeutsche hatten einen Informanten oder auch mehrere, keine Ahnung, die das Material übergeben haben. Sie haben es geprüft, sie haben es akribisch geprüft, ob es echt ist, ob es authentisch ist, ob da irgendwas gefaked wurde. Dem war nicht so und haben sich dann für diese Form der Veröffentlichung entschieden. Ja, und siehe da, es waren keine 24 Stunden, um eine Regierung einer Demokratie ins Wanken zu bringen und Neuwahlen in einem Land auszulösen. Da kann nicht alles falsch gewesen sein. Ganz ehrlich, selbst wenn es ein Datenschutzproblem geben könnte, wäre mir das Ergebnis, ich decke einen Missstand auf, der ein Land offenbar in die Irre geführt hätte, und ich decke den wirklich so auf, dass es Neuwahlen gibt, da würde ich einen kleinen Verstoß gegen den Datenschutz sogar in Kauf nehmen. Das ist jetzt meine private Meinung, die ist unpopulär für Datenschützer, aber ich finde es absolut korrekt, was da abgelaufen ist. Und aber der SZ-Chefredakteur Kurt Kister hat in einem, wie ich finde, sehr guten Kommentar in der Montagsausgabe der SZ abgewogen, was es denn bedeutet hat für eine Tageszeitungsredaktion und für ihn als Chefredakteur damit umzugehen. Und er stand genau vor dieser Entscheidung, was passiert oder was ist passiert und kann ich das der Öffentlichkeit vorenthalten? Und die Antwort der Süddeutschen und des Spiegels war eindeutig, nein, einen so gewichtigen Vorgang können wir einer Öffentlichkeit nicht vorenthalten.
Ja, und ich bin gespannt, ob es wirklich juristisch entschieden wird und wie es dann entschieden wird. Also wie du sagst, ein paar Klagen sind schon angekündigt oder anhängig. Es geht ja auch um die Klage von Strache und Co., die das auch Sebastian Kurz, die das gesamte Material, also da geht es nicht um die Klage, aber die Forderung zunächst mal, dass sie das gesamte Material zur Verfügung gestellt bekommen wollen, wo Spiegel und Süddeutsche ja schon gesagt haben, auf gar keinen Fall. Also das werden sie so nicht tun, ist auch völlig unüblich. Genau. Da geht es auch um den Schutz der Informanten.
So ist es, genau.
Und ja, ich glaube, dass uns die Sache noch einige Zeit beschäftigen wird, wie so vieles, über das wir reden. Ja. Dazu gehört
der Übergang, Achtung.
Der Übergang, Achtung, Übergang. Ich versuche es geschickt zu machen. Dazu Matthias gehört
ein rotes T-Shirt.
Trage ich ein rotes T-Shirt? Stimmt, ja. Aber wir reden, ja, rot, rot, schwarz, schwarz, rot wäre das Thema. Nämlich was anderes, was ins Wanken geraten ist. Der erste FC Nürnberg, völlig überraschend, am letzten Spieltag dann doch nochmal in einer Niederlage den Gang in die zweite Liga angetreten. 1-5. Ups. Desolat.
Ja, da furchtbar. Haben noch einige unter Beweis gestellt, warum es nicht reicht für die erste Liga. Aber ja, ich glaube, es ist immer so eine blöde Entschuldigung. Die Luft war dann doch raus.
Ja, aber ich fand es ja schön, dass auch wir bei uns immer wieder darüber berichtet haben, dass also in dieser letzten Woche, dass natürlich man sich nochmal zeigen will vor dem Trainer, vor dem neuen Sportvorstand.
Ja, gemacht, ja,
stimmt.
Weil der ja weggeht. Also.
Hast du dir schon ein Bild gemacht von dem neuen Trainer oder glaubst du an ihn? Hat ein bisschen, soll man sagen, eine wechselhafte Vita hinter
absolut
sich? Aber durchaus erfolgreich.
Er war beim richtigen Wiener Verein, wenn ich das recht im Kopf habe.
Ja.
Eine Fanfreundschaft.
Ja.
Aber
er ist dort ein
Wahrnehmer. Er war aber nicht allzu lang, von daher, das spricht gegen ihn. Und was ich super finde, das spricht eindeutig gegen unseren neuen Sportvorstand. Wenn er ein Sparschwein hat, soll er bitte 5 € reinschmeißen fürs Phrasendreschen. Er ist ein, wie hieß es? Kein emsiger, ein akribischer Arbeiter. Ja, mein Gott, wenn mir jemand 300.000 € im Jahr gibt oder noch mehr, ich bin der akribischste Arbeiter im Weinberg des Herrn. Ich bewerbe mich hiermit für die Nachfolge
als Clubtrainer. Die Bewerbung des Michael Husarek ist raus. Das bedeutet, wir warten den Beginn der zweiten Bundesliga ab.
Genau,
die ersten 3 bis 4 Niederlagen und dann, Michael, dann kommt deine große bereit. Stunde.
Du wirst mich im Podcast hier verabschieden aus
selbstverständlich,
der Redaktion.
Selbstverständlich.
Ein akribischer Arbeiter wechselt dann den Veitsener Weiher.
Ja, mit diesen Worten würde ich dich und würde dann darum bitten, dass du mir vielleicht auch sozusagen als Zweitrainer,
Chefscout,
das ist cool.
Ja,
ich würde auch mit 200.000 wäre okay, wäre in Ordnung.
Das ist hier ausgemacht mit 100.000 € Aufstiegsprämie.
Super, wir brauchen uns über die Zukunft fast keine Gedanken mehr machen.
Genau.
Glaubst du an den sofortigen Wiederaufstieg?
Ja.
Gut,
guter Klub-Trainer. Da glaube ich schon dran, klar. Der Verein hat Potenzial, er hat es verdient, er hat Erstliga-Fans und das wird werden. Wir steigen wieder auf.
Also ich merke schon,
wieder da, so wenn die Gesänge durchs weite Rund des Max-Morlock-Stadions hallen.
Dein Bewerbungsschreiben setzt du jetzt nahtlos fort, also passt alles wunderbar.
Ja, glaubst du etwa nicht dran?
Boah, ist echt eine schwere, also für mich persönlich ist es schon eine schwere Frage, weil der Club sich ja immer unglaublich schwer getan hat nach dem Abstieg, weil man wirklich noch, glaube ich, man schwebt schon ein bisschen immer noch in den Gedanken. Also man hat es jetzt bei Ingolstadt gesehen, also wie Mannschaften nach dem HSV, wunderschönes Beispiel dafür, die am Anfang, Schwierigkeiten hat reinzukommen, dann aber eigentlich alles nach Plan gelaufen ist.
Wir haben ja keine Schwierigkeiten reinzukommen, die zweite Liga
ist
ja bestens vertraut aus langjährige Zugehörigkeit. Wir haben eher Schwierigkeiten, wenn wir dann mal draußen sind, draußen zu bleiben.
Okay, ja. Lassen wir uns auch hier überraschen. Bleibt auch hier im Podcast ein Thema, wenn auch immer nur ein Randthema, weil wir auf unsere Kollegen der Sitzplatz-Ultras verweisen können, die unsere sportlichen Dinge.
Fachkompetenz.
Fachkompetenz. Wir, bei uns ist es ja nur
Fankompetenz.
Fankompetenz, durchaus, genau. Ja, lass uns über Fürth reden. Und zwar jetzt nicht über die Spielvereinigung, sondern
über die schönen Seiten der Stadt.
Über die schöne. Ich glaube, du musst demnächst wieder mal am Ronhof antanzen.
Nein, nein, auch die Spielvereinigung hat wunderschöne Trikots zum Beispiel, sind wirklich schön.
Ist okay.
Ein tolles Stadion.
Ich will aber gar nicht über die Spielvereinigung reden, ausnahmsweise mal, sondern die Stadt Fürth scheint Plätze zu können. Mhm. Das, was man in Nürnberg scheinbar nicht kann.
Würden offenbar statt ein scheinbar nehmen. Nürnberg kann keine Plätze, hat die Stadt bewiesen. Es gibt einen schönen Platz, der in Nürnberg übrigens entsteht, das sei mal vorab eingeworfen, für den die Stadt aber nichts kann. Das ist im neuen Augustinerhof. Ich war da vorletzte Woche beim Richtfest. Da entsteht ein wunderschöner Platz, der sich Richtung Pegnitz öffnet, aber wie gesagt, es ist einer, für den ein Architekt und vielleicht dann noch der Immobilienentwickler Gerd Schmelzer gesorgt haben, aber sicher nicht die Stadt. Die Fürther können Plätze und jetzt können sie sogar einen Marktplatz.
Jetzt muss ich nochmal zurückspringen, weil Gerd Schmelzer und Augustinerhof, was hältst du von der Architektur bei uns im Online-Bereich? Ich will meine oder unsere User sicherlich nicht beleidigen, aber es gibt ja wenig, wo die mal loben. So loben sie natürlich auch die Architektur nicht. Also es gibt wieder Kritik an dem Klotz, der da reingestellt wird und so weiter und so fort. Zum Glück gibt's auch ordentlich Gegenstimmen, die darauf hinweisen, was bislang dort war und dass man ja auch eine architektonische Glanzleistung mal verhindert hat vor, wie lange ist das her? 25, 30 Jahre schon. Wie gefällt es dir und wie stehst du zu dem Projekt?
Ich finde es wirklich schön. Ich finde es deswegen schön, weil es sich aus meiner Sicht von der Dimension her in die Altstadt gut einfügt. Wenn man die Perspektive vom anderen Pegnitzufer zum Beispiel einnimmt, finde ich, passt's. Der Platz ist wunderschön. Wenn man dann noch guckt, was vorher da war, ein Parkplatz, der davon gelebt hat, dass ein paar Kunstfiguren drauf standen und Jahr für Jahr Hunderttausende von Euro in die Kasse des Grundstücksbesitzers flossen. Mein Gott, da ist das die zehnmal bessere Lösung. Wenn man dann noch weiterdenkt, für Touristen wird es ein Hotel geben, für normale Menschen wird es ein Museum geben, das Zukunftsmuseum, die Außenstelle des Deutschen Museums. Es gibt ein Restaurant, es gibt einen Kaffee, also man kann den Platz als Aufenthaltsort auch als Einheimischer nutzen. Klar, es wird Wohnungen für die ganz Reichen dieser Stadt auch geben, aber ja, why not? Es ist eine tolle Location und ich finde, es ist gelungen, das Nürnberg-Stadtbild, da legt die Kommune ja sehr viel Wert drauf, nicht zu verhunzen und trotzdem einen modernen architektonischen Akzent zu setzen. Also von meiner Seite aus eine große Zufriedenheit.
Und jetzt doch wieder den Sprung nach Fürth, nämlich das ist jetzt auf einem anderen Niveau. Am Grünen Markt wurde ja kräftig investiert, also in Buden, die auch leicht abtransportiert werden können, wegen der Fürther Kirchweih, also auch dort ein sehr traditionsbewusstes Ganze. Und der Start ist am Samstag um 11 Uhr wohl wunderbar gelungen, ganz, ganz viele Menschen und hier muss man sagen, kaum kritische Stimmen, die sich mit dem Thema, von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Warum schafft man das in Nürnberg nicht, also einen Platz so zu gestalten, dass er für die Menschen eine Freude ist, dass es ein Einlädt zum Bummeln, zum Einkaufen und trotzdem auch noch Atmosphäre hat, das Ganze?
Ja, das ist eine super Frage. Die könnte eine ganze Riege von Baureferenten wahrscheinlich beantworten. Es hat ja vom legendären Professor Pflasterle Anderle bis zum heutigen Baureferenten Ulrich, den ich eigentlich wirklich schätze, niemand geschafft in Nürnberg, Plätze zu schaffen. Wenn wir uns den Hauptmarkt anschauen, ja, da wird es jetzt ganz schwierig, das ist vermintes Terrain. Jede Kritik führt sofort zur großen Keule. Mein Gott, dieser Hauptmarkt mit seinen Bänken und Stühlchen, die man jetzt draufgestellt hat, das ist bestimmt nicht der große Wurf. Der Platz selber, der ist ja schön, der Hauptmarkt, da kann die Stadt nichts dafür, der wurde vor vielen Jahrhunderten geschaffen, da könnte man mehr draus machen, finde ich. Die Fürther haben es angepackt und wer jemals, heute wird es schwierig, wir gehen von Fürth nach München, wer jemals am Viktualienmarkt war, der kann ja nur sagen, ja, das hat Aufenthaltsqualität und ich glaube, die Fürther bauen gerade was Ähnliches oder haben was Ähnliches gebaut und eröffnet. Ich war selbst noch nicht dort, aber ich habe es der Berichterstattung entnommen und kann nur sagen, Hut ab vor der kleinen Nachbarstadt, das hat Potenzial. Das liefert aus meiner Sicht genau das, wonach ich mich hier in Nürnberg sehne. Also meine Plätze, um das vielleicht nochmal zu illustrieren, die ich oft sehe, sind beispielsweise der Mögeldorfer Plärrer, der Bahnhofsvorplatz, der große Plärrer. Ja, das sind die, wo ich unterwegs bin, der Hauptmarkt dann noch. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, mich an einem der Plätze länger als nötig aufzuhalten. Da gehe ich gern mal durch. Wenn überhaupt, dann lande ich vor dem neuen Museum am Klarissenplatz. Mhm. Ganz nett. Mhm. Da kann man es aushalten, aber wenn ich Plätze sehen will, verlasse ich Nürnberg und vielleicht demnächst gehen Fürth.
Das ist ein Wort, das die Fürther bestimmt ganz, ganz gerne hören werden, wenn der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten mit seinem Fürther Kollegen Alexander Jungkunz gemeinsam über den neu gestalteten Markt schlendern
wird. Ich habe noch eine weiterführende Idee. Nach dem Derby-Sieg des ersten FC Nürnberg.
Ich wusste, es kommt. Irgendeine Spitze musste kommen.
Fürther Viktualienmarkt ein heimisches Getränk zu uns nehmen.
Grüner Bier musst du dann trinken.
Das dann, ich denke, auf den Club Derby-Sieg gerne ein grüner
Leiter. Also die Prognosen sind auch hier jetzt schon mal gemacht. Wir warten in Ruhe auf den Spielplan des 1. FC Nürnberg und dann sehen wir weiter. Ja, wir sind eigentlich schon wieder relativ weit fortgeschritten in unserem Podcast. Wir hatten letzte Woche den Frankenschnellweg. Mhm. Wir haben Rückmeldungen bekommen, eine davon von dem früheren Leiter des Stadtanzeigers, der sagt, das ist schon seit Jahren eigentlich seine Meinung, dass das ein Wahnsinnsprojekt ist, was nicht realisiert werden sollte, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt und auch von den Summen, die dort investiert werden. Auch in Richtung Mobilität tut sich ja im Moment, das ist wirklich das große Thema, wo sehr, sehr viel diskutiert wird, wo die Politik versucht, auch zu zeigen, dass sie ernsthaft an Lösungen interessiert ist, aber ganz konkret wird nichts. Also wir diskutieren und streiten ein bisschen über E-Roller.
Ob ich kaufe mir jetzt einen E-Scooter, um schneller nach Fürth zu kommen.
Ah, okay. Und fährst du dann auf dem Radweg, auf der Busspur, auf dem Gehweg oder auf der Straße?
Ja, die Entscheidung wird einem ja in Nürnberg abgenommen. Wenn man jetzt auf dem Radweg fahren will, hat man ja nicht allzu lang das Vergnügen. So viele Radwege gibt es in der Stadt nicht. Busspuren, naja, auch nicht gerade die Welt. Das heißt, ich bin sofort im Straßenverkehr und das ist dann vielleicht wirklich eins
der. Ich hätte jetzt mal gedacht, du magst den Rüpel auf dem Gehweg.
Ja, das darf ich ja nicht. Also wenn ich jetzt zu mir nach Hause, ich wohne im Osten der Stadt, fahren würde über die Ostendstraße, das wäre eine super spannende Reise vorbei, übers Kopfstein, Pflaster, bretternd, Radweg gibt es da auch keinen, Richtung Mögeldorfer Plärrer und dann an dem wunderschönen Platz, ich mag es mir gar nicht ausdenken, einen Kaffee im Straßenlärm trinken, das wird immer schön.
Ja, und damit haben wir schon die nächste Aktion, also weil du es gerade so wunderbar plastisch schilderst. Wir werden dir die GoPro auf den Kopf setzen, wenn es denn soweit ist. Und dann magst du diese Fahrt und wir werden das bei uns auf der Webseite NordBayern.de dokumentieren. Der Chefredakteur auf dem Weg nach Hause trinkt unterwegs einen Kaffee, besucht einen Nürnberger Platz. Was magst du noch? Und versucht auf der Busspur zu fahren.
Ja, eines der letzten Abenteuer Europas, das ist die Überschrift.
In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine erlebnisreiche Woche. Stürzfreie Rad- und Scooterfahrten und ja, wir freuen uns auf ein ruhiges Wochenende, dann hoffe ich mal. Schauen wir mal, was kommt.
Das Wochenende der Europawahl, oder?
Das ist das Wochenende der Europawahl, die viele Menschen noch sehr ruhig lässt. Ich habe übrigens heute schon Briefwahl gemacht.
Ich auch.
Wunderbar. Wir beide haben gewählt. Ich muss Wahldienst machen. Du musst wahrscheinlich arbeiten am Sonntag in der Redaktion. Ich
bin beruflich in Mainz den ganzen Tag.
Ah, okay.
Komme um 17 Uhr mit dem Zug zurück und dann hast du mich, lieber Matthias, verpflichtet, um 18 Uhr einen Videokommentar zu sprechen.
Das ist das Schöne. Es ist einer der wenigen Momente, wo ich vom Chefredakteur auch mal einfach was verlangen kann, genau. Wo er willig sein muss. Also Michael Husarek wird um 18 Uhr den Kommentar zur Europawahl als Videobotschaft sprechen. Videokommentar wird sein wahrscheinlich. Gehen wir im Moment davon aus.
Auch immer genau.
Genau, aber irgendeine Art von Kommentar wirst du uns liefern, was mich natürlich sehr freut. Ich bin zu diesem Zeitpunkt in Bad Windsheim eingeteilt für die Briefwahl. Inzwischen drei Wahlbezirke, die sozusagen nur wegen Briefwahl aufgestellt sind und darf Briefumschläge öffnen. Und
du zählst quasi deine eigene Stimme aus.
Ich zähle, wahrscheinlich bin ich nicht in dem Bezirk, wo ich selber meine Stimme abgegeben habe.
Ist rechtlich haltbar, frage ich zum Abschluss dieses Podcasts.
Ja, die AfD würde sagen, nein.
Ja, genau.
In diesem Sinne, macht's gut, schöne Woche euch. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.